Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Herzlich willkommen zu Business Shift. Einfach machen, dem Podcast für Entscheiderinnen, die nicht nur reden, sondern wirklich etwas verändern wollen. Ich bin Tobias Kirchhoff von TÜV Rheinland und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Unser heutiger Gast erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Heute haben wir Eiko Bode hier, Chief Sustainability Officer bei Phoenix Outdoor, der Gruppe hinter Marken wie Fjällräven, Hanwag, Primus und Globetrotter. Er gehört zu den Menschen, die Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten vorangetrieben haben, als viele noch abgewartet haben, lange bevor es Green Claims gab und bevor das Ganze reguliert wurde, war es ihm schon eine Herzensangelegenheit, das Thema nach vorne zu bringen. Und dabei bringt Eiko aus meiner Sicht auch eine sehr breite und außergewöhnliche Perspektive mit. Er hat nämlich Nachhaltigkeit sowohl aus globaler Sicht, unter anderem durch seine Arbeit bei den Vereinten Nationen, betrachtet, aber auch aus Unternehmen- und Prüfersicht. Denn Eiko Bode war auch vor vielen, vielen Jahren ein Kollege von mir, von uns. Er war nämlich auch beim TÜV Rheinland für das Thema Compliance zuständig. So, und natürlich darf auch eine nicht fehlen, die immer in unseren Gesprächen dabei ist. Meine Co-Moderatorin und unsere Nachhaltigkeitsexpertin von TÜV Rheinland, Dr. Baha Schatt-Krause. Hallo Baha.
Hallo Tobias. Hallo Eiko.
Heute sprechen wir ja über eine Branche, in der die Jacken wahrscheinlich langlebiger sind als manche Nachhaltigkeitsversprechen. Schauen wir mal, ob sich da auch ein wenig Reibung ergibt, ja, und was dann am Ende davon übrig bleibt. Aber zuerst einmal, Eiko, herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Was bedeutet diese Auszeichnung für dich persönlich?
Ja, lieber Tobias, ganz herzlichen Dank erstmal und auch dir, liebe Baha, für die freundliche Begrüßung. Natürlich macht es mich stolz, weil wir als eine Gruppe, die ja doch durchaus eher nur rudimentär in Deutschland als operative Einheit vorhanden ist, sozusagen als europäisches Unternehmen diesen deutschen Preis bekommen haben, der nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich glaube aus Sicht vieler Experten derjenige Preis ist, welcher europaweit schon Marken setzt und Zeichen setzt und auch daher wahrscheinlich der bekannteste und größte ist, den es gibt, zumal er dann auch noch durch reichlich Expertise und auch tatsächlich politischen Willen getragen wird.
Aus deiner Sicht, also natürlich bekommt er diesen Preis als Gesamtunternehmen, aber wenn du so zurückblickst die letzten Jahre, welches waren aus deiner Sicht so die wichtigsten Projekte, die dann letztlich in so einen Preis münden?
Nachhaltigkeit ist nicht irgendwie etwas, wo man sagt, da mache ich mal was und dann ist es fertig, sondern das ist ein Weg und so Wege sind immer sehr lang. Und wir haben in unserem Bereich sehr viel getan, schon vor Jahren dann. Zum Beispiel Chemikalien, die toxisch sind, die giftig sind, die gesundheitsgefährdend sein könnten, sukzessive versucht aus unseren Produkten herauszunehmen. Das ist nicht immer einfach, weil viele Stoffe, von denen weiß man gar nicht, dass man sie hat. Und man wundert sich dann bei Testreports und irgendwelchen Überlegungen dahingehend, wie kommen die da rein, was soll das? Und dann stellt man fest, ja, in einem Zuschlagsstoff zu einem Zuschlagsstoff zu einem Zuschlagsstoff, der dieses oder jenes bewirkt, ist dann eine solche Chemikalie drin. Und da haben wir, glaube ich, schon relativ früh angefangen, uns ernsthaft drum zu kümmern. Wir haben auch einen Chemiker bei uns im Team und da bin ich sehr stolz darauf, dass wir das, wenn es jetzt zum Beispiel um die sogenannten ehemals als PFCs, heute als PFAS bezeichneten Substanzen geht, dass wir das schon ab 2009 sukzessive und konsequent aus den Produkten herausgenommen haben.
Eiko, du hast eben was total Wichtiges gesagt, ne? Du hast gesagt, Nachhaltigkeit ist nicht direkt da, sondern es ist ja ein Prozess. Ne? Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder mitgeben wollen, auch unseren Zuhörerinnen, dass man einfach mal starten soll. Ne? Mhm. Jetzt bist du schon tief eingestiegen in das ganze Thema Chemie, PFAS etc. Mhm. Wie seid ihr denn da hingekommen? Also wie habt ihr euch denn eigentlich organisiert? Mit welcher Motivation und unter welchen Anforderungen?
Vielleicht muss man zunächst einmal sagen, die Outdoor-Industrie ist natürlich eine Industrie, die sehr starke Nähe zu den Themen Umwelt und Natur hat. Das ist der Produktpalette geschuldet und den tatsächlichen Kunden, die diese Produkte nutzen. Aber das andere ist, und das sollte man auch nicht vergessen, dass diese Produkte Funktionen haben und diese Funktionen müssen in irgendeiner Form ja erreicht werden. Das ist entweder durch die Herstellungsart und Weise, das heißt die Konstruktion, durch das Know-how, was da hineingeflossen ist. Aber es gibt auch, das sieht man gerade bei jenen Marken, die eher so einen modischen Charakter tragen, gibt auch Abkürzungen. Und die Abkürzung ist Chemie. Ich will was, was wasserdicht ist, dann kann ich entweder eng weben und wachsen und mir sehr viel Mühe geben, so wie wir das bei Fjällräven tun, oder aber ich schmeiß eine Chemikalie obendrauf, die genial ist, weil sie Schmutz, Wasser, Öl und so weiter abweist. Und jeder, der so mal in der Küche gestanden hat und so ein Dressing mal gemacht hat, weiß, dass wenn man Öl, Wasser und Schmutz abweisen kann, dass das schon eine ziemliche heftige Nummer sein muss.
Und das ist auch der Grund, warum Chemikalien auch immer so kritisch gesehen
werden. So ist es, genau. Und das andere Thema ist natürlich, dass es ist ja nicht nur die Chemie, es ist ja ein super breites Spektrum. Und wenn man tatsächlich sich um das Thema Natur kümmert und da auch wirklich das Herzblut hat, und das ist so ein bisschen die Historie auch unseres Hauses, dass alle unsere Firmen, die wir haben, haben eine Geschichte in Gründern, die unheimlich eng mit der Natur verbunden waren oder zum Teil eben noch sind. Und diese Verbindung, die ist entscheidend dafür, dass dann auch schnell man vom Hölzchen auf Stöckchen kommt und auch sieht, okay, das ist jetzt nicht nur Chemie, wir müssen auch uns um Abfälle kümmern, wir müssen uns um Wasserschutz kümmern, wir müssen uns um das kümmern. Und dann hakelt es alles so ineinander und auf einmal hat man 1000 Baustellen aufgerissen. Und dann ist es die Frage, wie kriege ich die so sortiert, dass ich die auch behandeln kann? Denn Baustellen machen können wir alle gut. Dann wissen wir aber auch, was passiert auf unserem deutschen Infrastruktursystem, dass das vielleicht nicht immer gut ist für den, der eigentlich nun angewiesen ist auf diese Infrastruktur. Ne? Und das ist bei unseren Klamotten natürlich nicht anders. Eine Regenjacke, die nicht dicht ist, weil es reinregnet, ist es keine Regenjacke. Das kann man so sagen. Und da muss man schon so ein bisschen Hirnschmalz und auch Verstand, was Prioritäten angeht, einsetzen. Wir haben klar gesagt, für uns sind wichtige Prioritäten tatsächlich der Gesundheitsschutz und auch, dass die Funktion unserer Kleidung da ist und dass sie langlebig ist. Und das hat mehrere Konsequenzen dann im Design, auch in der Produktion, auch in den Produktionsprozessen. Und das ist etwas, worauf wir fokussiert haben. Und dann haben wir erst so angefangen, den Baum zu bauen. Das machen andere anders, aber wir haben das so gemacht.
Frage zu den Chemikalien. Ich habe das verstanden als jemand, der kein Chemiker ist. Ja, Öl, Schmutz, Wasser bringe ich zusammen. Ja, oder über Chemikalien schaffe ich dann diese Stoffe quasi Wasser- oder Schmutzabweisend zu machen. Was macht ihr denn da jetzt anders, dass ihr diese Chemikalien nicht mehr einsetzt?
Ja, wir haben tatsächlich bereits 2009 festgestellt, das ist wohl nicht das, was wir wollen. Zumal wir enge Kontakte auch zur schwedischen Chemieagentur hatten und zu verschiedenen Regierungsstellen, die uns darauf hinwiesen, dass die Effekte der Chemikalien, die eingesetzt werden für solche Zwecke und Funktionen, von krebserregend über endokrine Disruptoren, wie auch andere gesundheitliche Effekte haben können, fötusschädend sein können, eben haben wir gesagt, wollen wir uns an sowas beteiligen. Darüber hinaus heißen die Chemikalien Ewigkeitschemikalien, was natürlich so ein bisschen das Thema ist, die halten tausende von Jahren in der Natur, so wie sie sind, mehr oder weniger. Und kann man natürlich behaupten, ihr macht ja auch Klamotte, die halten soll für Jahre und Jahrzehnte. Ja, aber nicht mit dem Nebeneffekt. Also die müssen nicht im Dunkeln leuchten und dazu führen, dass man grüne Augen kriegt. Das wollen wir nicht. Also haben wir gesagt, wir fangen einfach mal völlig neu an und haben unsere Konstruktion der Produkte umgestellt. Wir hatten einen Produkttypus in unserem Portfolio, das ist das G1000, das ist eine Baumwoll-Polyester-Mischung, die man wachsen kann. Das war immer schon da, das war da seit den 60er Jahren. Aber wir haben gesagt, auch natürlich, die Jacken sind relativ schwer, das ist nicht unbedingt für jedermann, das ist für den Förster okay und für den Jäger, aber wahrscheinlich dann eben nicht für den, der seinen Hund spazieren führt. Leichtere Jacken mussten her und da hat man dann gesagt, ja gut, was für Alternativen gibt es? Und da haben wir angefangen, völlig neu zu konstruieren. Wir haben recycelte Materialien genommen, wir haben eine PFC oder PFAS heute freie Ausrüstung genommen, um sie zu beschichten, die biologisch sogar abbaubar ist und die aber natürlich ihren Nebeneffekt hat, man muss sich mehr um seine Kleidung kümmern. Das ist leider Gottes so ein bisschen das Problem, glaube ich, mit unserer Gesellschaft. Wir sind sehr, sehr verwöhnt. Alles ist da, jederzeit verfügbar und man muss eigentlich nichts machen. Das ist falsch. Man muss sich kümmern. Man muss Vorsorge und Fürsorge tragen, sowohl für den Hund zu Hause als auch die Kleidung, die man im Kleiderschrank hat. Und wenn ich das vernünftig tue, dann habe ich ein Produkt, das ich Jahre, Jahrzehnte behalten kann und eventuell sogar deinen Kindern und Enkelkindern geben kann, wenn es denn, und das ist die andere Voraussetzung, ein Produkt ist, das zeitlos designt ist, nicht mit schrillen Farben, die besonders auf eine Saison hindeuten, ausgestattet ist und eine Form hat, Konstruktion hat, die auch reparierbar ist. Mhm.
Da hätte ich mal eine Frage zu. Wenn ich jetzt so eine Fjällrävenjacke habe, ne, die trage ich jetzt so 6, 7 Jahre. Ich habe auch einen Hund, bin viel draußen, der kratzt da ein paar Mal dran und dann habe ich da Stellen, die gehen dann so langsam kaputt, ne, oder die Oberfläche, die bricht so ein bisschen auf. Also wenn ich jetzt jemand bin, der die Jacke aber noch länger tragen möchte, was mache ich dann? Ne? Also um sie dann wieder richtig so herzurichten, dass sie auch wieder voll funktionsfähig ist, was mache ich? Was kann ich tun?
Also natürlich gibt es dann die klassischen Pflegehinweise, die wir haben. Solche Jacken, wie du sie beschreibst, ich ahne, welche es sein könnte, würde ich regelmäßig wachsen und da würde ich auch dann dafür sorgen, dass da also so ein regelmäßiger Schutz drauf getragen wird. Das zweite ist, wenn dann irgendwo was ausgefranst ist oder so etwas, da kannst du bei uns in unserem Online-Shop zum Beispiel Ersatzteile schicken lassen, also vielleicht einen Stoffflicken oder Reißverschluss oder was auch immer kaputt ist. Und das andere ist, wenn du dir das nicht zutraust, es gibt Repair-Services, also diese ganzen Reparaturdienstleister, die wir haben und mit denen wir Partnerschaften haben, wie zum Beispiel bei Globetrotter oder anderen großen Outdoor-Handelsketten innerhalb Europas. Da kann man diese Sachen abgeben, reparieren lassen und dann sind sie zwar nicht wie neu, aber sie sind funktionstüchtig. Ja. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, der Reiz an den Fjällräven-Produkten ist, dass sie durch diese emotionale Langlebigkeit, die sie haben, sie sind ja zeitlos designt, man hat so viele Geschichten damit zu erzählen. Ob das so ein Rucksack ist oder eine Jacke, mit der war ich in Afrika damals vor 500 Jahren im Dornbusch stecken geblieben und die habe ich jetzt meinem Enkelkind gegeben. Und das funktioniert. Das ist unser Ziel und das soll auch so in Zukunft sein.
Das soll jetzt keine Werbung sein, ne? Aber ich habe vielleicht auch das ein oder andere Teil und es ist tatsächlich so, dass die Dinge jetzt schon, also ich spreche über einen Rucksack, ne, schon auch an die Kinder weitergegeben werden, weil die von der Farbe oder von der Form ganz gut finden.
Erinnert mich so ein bisschen an Uhren, ja, die man ja auch gerne so von Generation zu Generation weitergibt und die dann hoffentlich auch genutzt werden. Auch wir haben Rucksäcke von deiner Firma, Eiko, und die werden aber auch modisch gern getragen. Ne? Also der schafft da gerade im Moment diesen Spagat, hochwertige Materialien oder hochwertige Kleidung herzustellen, die aber auch sehr modisch ist und sehr, sehr angenommen wird und sehr, sehr trendy ist. Und ich glaube, das erleichtert das natürlich, dann zu verkaufen. Aber ich möchte nochmal auf ein Thema einsteigen, was du eben angesprochen hast. Weil es hört sich ja jetzt so toll an, ne? Mhm. So nach 20 Jahren, solange du dich auch mit solchen Themen beschäftigst, ja, da haben wir dann eben entschieden, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen umdenken, raus aus der Komfortzone. Das hört sich so leicht an. Aber wenn du eben in deine Firma guckst, umdenken muss ja ganz oben anfangen. Was macht Phoenix vielleicht anders als andere Unternehmen? Haben die früher umgedacht? Ist der Geist ein anderer? Ist das ein besonderer Geist? Wo hat dieses Umdenken angefangen?
Ja, vielleicht muss ich da nochmal wieder zurück in den Helikopter und sagen, also dass die europäische Outdoor-Industrie ist eine sehr kleinteilige, oft sehr familiengeprägte Industrie. Und natürlich hat jede Familie so ihre Steckenpferde und ihre Nähen oder Fernen zu den eigenen Produkten. Bei uns ist es nun tatsächlich so, dass der Gründer von Fjällräven, das war ein Outdoor-Mensch, der wollte draußen in der Natur sein, der hat seine damals verfügbaren Outdoor-Kleidungsstücke geschnappt und sich hinterher fürchterlich geärgert, dass sie nicht so funktionieren, wie er es eigentlich erwartet hatte und hat dann angefangen, mit einem Rucksack zum Beispiel, da selber dran rumzuschrauben, zu sagen, das kann so nicht sein, das muss doch besser gehen. Dieses das kann so nicht sein, das muss doch besser gehen, ist, glaube ich, das Hauptthema, was bei uns eine Rolle spielt, weil der Bezug zu dem, was wir machen wollen und dem, was wir eigentlich dem Kunden auch zur Verfügung stellen möchten, diese Kombination, das ist das, was wir, wo wir, glaube ich, eine Stärke haben. Und diese Stärke prägt dann auch tatsächlich die Haltung des Eigentümers, in unserem Falle des Mehrheitsaktionärs. Das ist der Sohn des Gründers von Fjell Reven und mein Chef. Und der hat ganz klar gesagt, ich möchte, dass ich hinter unseren Produkten stehen kann. Ich will nicht, dass wir da Produkte raushauen, dann können wir auch Würstchen verkaufen, nur um Geld zu machen. Es geht mir darum, diese Produkte müssen ihren Zweck erfüllen und sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen, auch in Sachen Nachhaltigkeit. Und du, Eiko, bist dafür verantwortlich, dass wir das schaffen. Sieh zu, wie du dich mit den anderen Managern streitest. Das ist in der Tat nicht immer ein leichter Spaziergang, das kann ich schon mal so sagen. Aber am Ende des Tages geht es um das gemeinsame Ziel. Produkte, die langlebig sind, zeitlos sind, die eine vernünftige Qualität haben, in den Markt zu bringen und eben nicht den Konsum dahingehend zu befördern, dass man sagt, es müssen gleich 3 oder 4 oder 12 von den Sachen im Schrank hängen. Eine reicht. Und das dann auch für Jahre und möglicherweise Jahrzehnte. Und dann kann man auch, glaube ich, bewussten Konsum in Anführungsstrichen betreiben. Und dieses Bewusstsein verbinden wir dann auch mit der Aufklärung unserer Kunden hinsichtlich der Pflege, der Reparatur und Reparierbarkeit und natürlich auch dessen, was sie damit in der Natur anrichten oder auch nicht.
Ganz spannend, ne? Ihr seid dann aber auch, oder du, dann seid ihr auch, aber auch im Spannungsfeld, weil ihr habt ja Shareholder, ja, oder ihr habt Business Units, die müssen profitorientiert arbeiten, das heißt Kosten senken. Und da ist natürlich eine Chemie, um jetzt wieder so ein bisschen auf unseren Einstieg zu kommen, ist natürlich günstiger, als wenn ich extra etwas züchten muss. Wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um?
Ja, das ist auch immer in der Tat eine Auseinandersetzung. Chemie ist ein Feld. Das andere Feld ist, wo produzieren wir? Mhm. Und welche Kostenvorteile erzielen wir dadurch? Und auch da gibt es ganz klare Regeln. Wir produzieren, aber auch wir verkaufen nicht in jedem Land der Welt, weil wir gesagt haben, das passt nicht zu uns. Es gibt eine klare Restriktion. Das führt dann eben genau zu der Situation, dass unsere Produkte nicht gerade die billigsten am Markt sind. Heißt aber auch, wer sich bei uns ein Produkt kauft, der kann relativ sicher sein. Und ich sage relativ, weil nichts ist natürlich 100%. Relativ sicher sein, dass wir alles getan haben, um auszuschließen, dass dort soziale Verletzung von Sozialrechten stattfindet, von Kinderarbeit über Zwangsarbeit bis sonst was. Wir haben versucht sicherzustellen, dass die Materialien, die wir nutzen, aus entweder ökologischem Anbau stammen oder aber zumindest kontrollierten Bedingungen, dass man sagen kann, da ist nicht die Natur noch weiter zerstört worden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir relativ glaubwürdig tun, denn wir sind relativ ehrlich, auch in unserem Nachhaltigkeitsberichterstattung und zeigen dann auch, was wir falsch machen, was wir richtig machen. Das unterscheidet uns vielleicht nicht 100%ig von vielen anderen Unternehmen, aber insofern schon, als dass das bei uns eben Teil der Kultur des Unternehmens, des gesamten Unternehmensdenkens ist und nicht nur eine aufgesetzte Sache. Wir haben tatsächlich das strategisch verankert. Und diese strategische Verankerung zeigt sich auch darin, dass wir uns regelmäßig 5-Jahrespläne machen, was wollen wir erreichen im Bereich Nachhaltigkeit. Und da spielt Chemie eine Rolle, da spielt Materialnutzung eine Rolle, da spielt auch die Frage eine Rolle, was für Alternativen gibt es. Alle lieben Baumwolle und ich auch, gebe ich zu. Aber ist Baumwolle die Zukunft? Wissend, dass das eine Pflanze ist, die hochwasserintensiv ist, die bestimmte ökologische Nebenwirkungen hat, wenn sie nicht ökologisch angebaut wird, als Monokulturen sind. Und dann findet man den Spagat zwischen, wie kriegen wir die Kosten so hin, dass dem Kunde das Produkt tatsächlich noch erschwinglich erscheint und kriegen wir es hin, unserem Versprechen und auch unserem eigenen Anspruch in Sachen Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Und das ist ein Pfad, das ist nichts, wo wir stillstehen. Und natürlich kommen wir an Punkte, wo wir sagen, wir müssen einen Kompromiss machen. Und natürlich schmerzt mich das hin und wieder, aber ich kann auch sagen, trotzdem kann ich damit leben, weil dieser Kompromiss ist einer, der dafür sorgen soll, dass die Kunden eine bewusste vernünftige Kaufentscheidung treffen können. Nicht sich auf billig, 50% off und hier ist nochmal ein Sale stürzen, sondern sagen, ja, bewusst entscheide ich mich für diese Produkte. Ich kaufe es in diesem Laden, weil ich weiß, erstens, da kriege ich die bestmögliche Beratung. Zweitens, mir werden vernünftige Alternativen angeboten und sie haben alle möglichen Aspekte berücksichtigt. Und es ist keine Gefährdung meiner Gesundheit, nicht für meine Kinder, nicht für die nächsten Generationen. Ich glaube, diese Kombination ist es dann, die uns auch erlaubt, einen relativ hohen Preis für unsere Produkte zu verlangen.
Ist es für euch einfacher, weil ihr Handel und Hersteller im gleichen Haus habt?
Einfacher vielleicht nicht, aber es ist etwas, was natürlich unserem Anspruch entspricht. Wir möchten gerne Kontrolle behalten. Deshalb kontrollieren wir unsere Lieferanten auch sehr weit. Wir gehen tief in die Lieferkette hinein. Wir haben Tracing-Systeme. Ich habe ein ganzes Team, das sich ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen in unseren Zulieferländern, in unseren Fabriken, wie werden die Leute entlohnt, ist das Living Wage, ist das nur der Minimum, bis hin zu eben der Frage, was sind denn unsere Vertriebskanäle und was sind dann unsere Händler? Und wir haben natürlich einen Vorteil, dass wir einen Teil selber kontrollieren, dadurch, dass wir eigene Handelshäuser haben. Aber wir haben auch eine sehr selektive Partnerwahl. Kann nicht jeder Krauter kommen und sagen, wir wollen Fährreben verkaufen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das so nicht läuft. Die Produkte sind hochwertig, sie brauchen eine Erklärung. Diese ganze Geschichte, die dranhängt, muss dem Kunden näher gebracht werden und das gelingt nicht jedem. Und es gelingt vor allen Dingen nicht denjenigen, die auf Masse ausgerichtet sind und versuchen, Massen durchzuschleusen. Insofern sind wir ganz froh, dass wir mit Gruppen wie der Unterwegsgruppe in Deutschland oder eben auch unserem eigenen Vertrieb durch Globetrotter gute Partner haben.
Ich würde auch gern nochmal auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, was du eben auch schon angedeutet hast, Lieferkette. Was sagst du den Leuten, die sagen, ja, das ist ja ein hehres Ziel, Lieferkette, du kannst gar nicht so viel vor Ort sein, es gibt so viele Subunternehmer, das bekommt man gar nicht wirklich kontrolliert. Mhm. Wir wissen das ja auch von anderen großen deutschen Unternehmen, insbesondere ein Sportartikelhersteller, der sich jahrelang sehr engagiert hat, um dann doch wieder festzustellen, ich kriege das nicht gesteuert. Was entgegnest du den Leuten, die sagen, ihr habt einen hehren Anspruch in Deutschland, Europa, bekommen wir das auch hin, aber die Zulieferer außerhalb von Europa, die kann ich eigentlich gar nicht kontrollieren.
Da würde ich sagen, also wenn man gar nicht anfängt, kann man auch nichts machen. Ne? Also man muss schon mal sich auf bestimmten Themen widmen. Deshalb bin ich doch ein bisschen frustriert und fassungslos, wenn ich sehe, wie die Europäische Union derzeit bestimmte Regelungen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit im Rahmen ihres Green Deals verändert. Da wird also angepasst, was völlig zu Recht ist, denn es ist man kann nicht alles auf einmal. Und vor allen Dingen, wer neu zum Thema kommt und auch sich gerade erst einfach damit beschäftigt, ist überfordert. Aber dann zu behaupten, dann brauchen erstmal 80% gar nichts machen, und die anderen, die sowieso was machen, die sollen mal schön weitermachen. Das ist auch nicht richtig. Also Level Playing Field heißt, alle machen irgendwas. Und das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn ich das entscheiden müsste, würde sagen, ja, wir gucken uns jetzt mal an, was sind denn die prioritären Felder? Und jetzt gucken wir mal in die Lieferkette. Da sind die prioritären Felder. Wir wollen die schlimmsten Formen, nicht alle, aber die schlimmsten Formen von Menschenrechtsverletzungen vermeiden. Ist das so? Ja, was gehört dazu? Da müssen wir uns ein bisschen um das Thema Umwelt kümmern, müssen wir uns um die Arbeitsbedingungen kümmern, müssen wir uns um die Lebensbedingungen kümmern. Wenn ich das tue, dann komme ich zu Punkten, wo ich sage, hier ist es vielleicht notwendig, mal in ein tieferes Gespräch einzusteigen. Und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht unternehmensspezifisch, das ist wirklich unserem gegenwärtigen Haltung geschuldet. Wir haben eine Haltung von ziemlich faul sein. Wir wollen alles auf dem Silbertablett, möglichst ohne Probleme und nach dem Motto, wieso, ich habe doch pauschal gekauft, dann will ich auch pauschal Urlaub haben, Frühstück will ich nicht extra bezahlen. Ja, kann man machen, aber ich sage es ganz offen, diese Logik funktioniert nicht, wenn ich nicht Dialoge führe, wenn ich nicht in meiner Lieferkette anfange, mit den Menschen auf Augenhöhe zu reden. Natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, ich bin 60%, 30%, 90% deiner Produktion, mach gefälligst, wie ich sag, oder du bist nicht mehr mein Lieferant. A, funktioniert so nicht. B, selbst wenn es so funktionieren würde, ist das kein Augenhöhe. So, andere Form von Gespräche führen. Und das ist das, was wir bei uns in der Lieferkette machen. Das heißt, wir versuchen, uns Partner zu suchen, und das kann man auch tatsächlich sehen, dass wir mit denen langfristige Beziehungen haben und gemeinsam an den Themen arbeiten. Und gemeinsames Arbeiten heißt auch, dass es ein Geben und Nehmen. Wir haben ja die Marke Hanwag. Die haben einen Lederlieferanten, der ist mit denen seit über 95 Jahren zusammen. Das nenne ich Partnerschaft. Das heißt nicht immer, dass das toll ist, weil man natürlich dann auch bestimmte Abhängigkeiten schafft und so weiter. Aber das zeigt, man hat ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Man arbeitet gemeinsam an Themen. Und das ist genau das, was den Unterschied macht. Und wenn man das vernünftig aufsetzt, dann kann man mit solchen Themen auch in der Lieferkette arbeiten. Für mich ist das entscheidend.
Danke, danke, Eiko. Du sprichst mir wirklich aus der Seele. Ich finde das super. Vor allen Dingen, wenn es um Kooperationen und wirklich langlebige Kooperationen auch geht. Ich würde noch mal gerne einmal zurückgehen Richtung EU-Regulierung. Warum eigentlich heute Hü, morgen Hott? Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich zu sagen, wir nehmen jetzt einfach mal 80% der eigentlich unter das Gesetz zum Beispiel Berichtspflicht fallen würden, einfach raus. Wenn wir jetzt mal einen Wunsch frei hätten, ne, oder mal jetzt mal einen Aufruf starten würden und sagen, okay, EU-Regulierung sei mal dahingestellt. Wie würden wir das denn aufziehen? Würden sagen, ja, macht euch auf, faul sein ist keine Option. Ja, du bist jetzt zum Beispiel im Outdoor-Bereich oder man kann für den Textilbereich sprechen. Was wäre denn gut zu sagen? Es gibt vielleicht 2, 3 Kriterien für Umwelt, für Soziales und die muss jeder erfüllen. So eine Art Mindestkriterien-Set oder in welche Richtung würdest du denken?
Ich glaube, das ist ja genau das, was auch in der Finanzwelt gilt. Es gibt bestimmte Mindeststandards, die ich brauche, um einen Geschäftsabschluss abzuliefern. Warum soll das dann im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder des Nachhaltigkeitshandelns anders sein? Wenn man sich nochmal anguckt, was will die EU eigentlich erreichen mit ihrem Ansatz, den sie gefahren hat, dann hat sie versucht, und das ist ja auch löblich, so partizipatorisch, wie es eben einer solchen Organisation auch möglich ist, viele Stimmen hineinzuholen, viele Anspruchsgruppen, aber auch vor allen Dingen Lobbygruppen eine Stimme, einen Raum zu geben. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht verwerflich. Was dann nicht passiert ist, und das ist, glaube ich, das Verwerfliche, dass jemand mit Sachverstand und Überlegungen gesagt hat, so pass mal auf, das ist machbar und das ist nicht machbar. Und das nicht machbar ist, heißt nicht, dass es weniger wert ist. Es ist nur nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt, es umzusetzen. Mhm. Und dann wäre man nicht auf 900 Kriterien gekommen, sondern tatsächlich vielleicht nur auf 30. Und von den 30 sind vielleicht 5, die alle machen müssen. Und die anderen 25 machen nur die Großen, weil das bei denen schon weiterentwickelt ist. Das hätte man alles auch wunderbar aufsetzen können. Aber so tickt der Laden im Moment nicht. Und ich halte das für ein Problem. Ich halte das für ein philosophisches, aber auch für ein politisches Problem, weil ich glaube, sowas unterminiert teilweise zumindest das Demokratieverständnis in unserer Gesellschaft. Und das müssen wir ändern. Das hat nichts mit, wem sind nicht wichtig oder sowas zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, was kann man von einem Unternehmen tatsächlich heute fordern und was sollte man in Zukunft möglicherweise später einphasen, statt das nur alles auf einmal zu machen. Das, glaube ich, ist das Entscheidende und da bin ich ganz deiner Meinung.
Damit sagt ja Eiko das, was wir auch immer sagen, einfach machen und einfach machen, ja. Und das ist wie immer ein Problem in Europa, dass wenn wir was machen, dass wir uns das vielleicht so kompliziert machen, dass dann alle davor stehen und sagen, nee, wo soll ich anfangen? Und genau wie du das auch gerade gesagt hast, Eiko, einfach mal anfangen. Ich würde versuchen mal zu präzisieren, wenn ich ein Unternehmen bin, Mittelständler, produzierendes Gewerbe, und ich sage, ja, ich will anfangen. Womit sollte jemand, der heute erst startet, aus deiner Sicht einfach mal anfangen?
Das Schnellste ist doch immer zu gucken, was mache ich selber. Also wenn ich meinen eigenen Laden im Griff habe, dann kommen die anderen Themen von allein. Keiner käme auf die Idee zu sagen, ich betreibe ein Restaurant und ich kümmere mich nicht ums Essen. Bei produzierenden Unternehmen ist es nun so, die haben Produktionsprozesse, die haben Offices, da fängt das an mit Housekeeping. Ganz simpel im Housekeeping und danach kann man sagen, okay, und wie retten wir damit die Welt? Ja gut, vielleicht nicht unbedingt heute die gesamte Welt, aber was ist der nächste Schritt? Und dann geht es darum, wie kann ich es schaffen, im Produktionsprozess Nebenprodukte, Abfallprodukte zu reduzieren? Wie kann ich es Effizienzen heben? Und natürlich, ich weiß, es gibt viele philosophische Ansätze und da sind auch immer die Kritik, ja, das ist aber nur inkrementell und es ist so kleinteilig und es wird nicht die Welt aus den Angeln heben. Boah, ich habe schon den Satz gehört, steht der Tropfen höhlt den Stein. Also insofern würde ich das jetzt mal in Frage stellen, ob das genau so sein muss oder ob nicht genau die Tatsache, dass man dann nichts macht als Alternative, genau das Problem ist.
Und was passiert, wenn ich nichts mache?
Genau so. Das ist ja genau der Punkt. Diese Fragestellung, was passiert, wenn ich nichts mache, ist ja genau das. Nach den neuesten Regelungen muss ich leider ganz ehrlich sagen, offenkundig nichts. Mhm. Aber das ist ja genau der falsche Ansatz. Mhm. Wir haben alle einen Einfluss auf unseren Lebensstandard, auf unsere Lebenskultur, auf unsere Natur und auf unser Fortkommen. Und wenn wir da nicht uns klar machen, dass dieser Planet irgendwie nicht duplizierbar ist, müssen wir irgendwas tun, um dafür zu sorgen, dass das, was wir heute produzieren, in einer Form morgen und übermorgen auch wieder nutzen können. Das hat was mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Das hat was mit Ressourcenschonung zu tun. Und wenn ich nicht zu Hause anfange und sage, okay, hier ist eine Maschine, die ist von 1973. Es gibt eine neuere aus dem Jahre 2024, 25, die irgendwie 70% höhere Effizienz hat, dann muss ich mal anfangen zu rechnen, ob es nicht sinnvoll ist, in diese Maschine zu investieren, nicht nur für die Firma und deren Effizienzen, sondern eigentlich auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gedacht. Und dann fange ich an, Nachhaltigkeit zu betreiben.
Du hast es gerade angesprochen, Kreislaufwirtschaft. Ihr seid ja schon seit vielen Jahren dabei als Qualitätsanbieter, dass ihr schon sagt, das Thema Reparatur oder Instandhaltung. Wenn wir aber jetzt in Kreislaufwirtschaft reingehen, in einen Kreislauf, gibt es da Projekte bei euch oder welche Art von Projekten gibt es auch stärker in diese Kreislaufwirtschaft neben Abfallvermeidung und Reparatur da noch in weitere Themen hineinzugehen?
Also wir haben für unseren Kreislaufwirtschaftsansatz, wenn man das so nennen möchte, so mehrere Stufen und Zirkel. Das ist so wie so Planetenbahnen um den Endkunden sozusagen herum. Und der Endkunde hat ein Produkt von uns gekauft und er nutzt es. Wir geben ihm an die Hand Pflegehinweise, möglicherweise auch Pflegematerialien. Das ist bei Schuhen dann noch die Schuhcreme, das Wachs oder. Und der zweite Zirkel ist dann, was kann ich als Kunde tun, damit, wenn mir was kaputt geht, das repariert werden kann. Der dritte Zirkel ist, ich kann es nicht selber reparieren, will es eigentlich auch nicht, ich gebe es jemandem anderen. Der vierte Zirkel ist, das ist eine tolle Jacke, ich habe sie jetzt schon so und so viele Jahre, aber eigentlich will ich sie nicht mehr tragen. Das ist die Folge, ich will es auch im Kleiderschrank haben. Dann gibt es die wunderbare Erfindung des zweiten Secondhand-Marktes und aus dieser zweiten Hand. Da haben wir in Nordamerika einen Pilot gestartet, es nennt sich Preloved, wo wir feststellen, dass die Produkte nach wie vor einen hohen inkrementellen Wert haben, der in den Produkten bestehen bleibt. Das heißt, das, was man damals sozusagen als Investment gemacht hat, ist nach wie vor was wert, auch nach Jahren oder Jahrzehnten. Und das finde ich ist eigentlich spannend. Das heißt, man kann die Produkte gut verkaufen. Auch in Schweden gewinnen wir jedes Jahr beim Secondhand-Markt Tradera den Preis als beliebteste Marke mit meisten Umsatz und so weiter. Und das ist außerhalb völlig unserer Kontrolle. Also wir haben da gar nichts mit zu schaffen, aber es zeigt die Beliebtheit der Produkte. Und wenn ich dann es mit zweiter Hand gewagt habe und es dann tatsächlich irgendwann mal zum Produkt Lebensende kommt, dann ist natürlich das Problem da, gibt es Prozesse, gibt es bereits bestehende Zirkel, die es schaffen, diese Produkte zurückzunehmen oder das, was von den Produkten übrig ist, zurückzunehmen. Wir machen da mit kleinsten Projekten, ja gut, was kann man noch gebrauchen? Können wir das als Ersatzteile einsetzen? Ja, okay, diese Tasche auf der Hose, die ist noch in Ordnung, der Rest der Hose leider nicht, aber diese Tasche, die können wir noch nutzen, weil das ist eine Farbe, die machen wir nicht mehr und wir kriegen aber immer wieder Reparaturaufträge dafür. Solche Sachen machen wir dann auch, das heißt so Graveyard ausschlachten. Und dann geht's in den Graveyard. Und wie sieht der aus? Und da ist jetzt natürlich unsere Hoffnung, dass über die Zeit diese Prozesse, das heißt Rücknahmesysteme, das heißt die Fähigkeit auch der Sortierung der Materialien und dann eben auch wieder die Rückführung der Materialien in einen Produktionszyklus, dass das sich dann entwickelt. Das ist noch nicht da. Also ich glaube, jeder, der behauptet, ich habe das 100% zirkuläre Produkt, das möchte ich sehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll oberhalb einer Schwelle von Projekt bereits besteht. Da gibt's Ansätze und das sind viele, viele Forschungsprojekte im Moment in Gange diesbezüglich. Chemische Recycling, mechanisches Recycling und so weiter und so fort. Wir haben für unsere Produkte, wie auch, glaube ich, die meisten in der Autoindustrie, hohe Qualitätsansprüche nachher beim fertigen Produkt. Das heißt, minderwertiges, in Anführungsstrichen, Inputmaterial führt automatisch zu minderwertigen Produkten. Aber um das zu verhindern, müssen wir Prozesse entwickeln und betreiben, die das sozusagen vermeiden und dann entsprechend tatsächlich auf dem gleichen Qualitätsniveau enden. Im Moment, gebe ich zu, ist das nur im Projekt auf Projektlevel möglich. Wir haben auch Projekte, wo wir sagen, hier wird nur Monomaterial verwendet, das heißt, es gibt nur eine sortenreine Produktionskette und dann kann man das recyceln. Das ist viel leichter, als wenn ich Mischgewebe habe oder verschiedene Layer in einem Produkt. Das ist alles noch in der Mache, würde ich sagen. Und es ist spannend zu sehen, was sich da entwickelt. Da sind auch einige schon, die dann scheitern, aber das gehört dazu bei solchen Innovationen.
Wie ist das denn beim Thema Recyclinganteile, ne, in Materialien und Produkten? Da ist ja eine gewisse prozentuelle Anzahl notwendig.
Ja.
Und ich höre immer wieder, ja, das ist so schwierig, recyceltes Material zu bekommen, gerade im Bereich Garne etc. Mhm. Und der Markt ist so schlecht, das heißt, ich kriege keine Recycling-Materialien, die ich wieder für meine Produkte einsetzen kann. Wie geht ihr mit der Thematik um?
Ja, Recyclingmaterial setzen wir sehr viel ein sogar. Also unser Hauptprodukt bei Fjärin zum Beispiel, das die G1000 fürs Material, das ist organische Baumwolle gemischt mit recyceltem Polyester. Wir haben auch ganz viel recyceltes Polyamid. Wir setzen eben diese Materialien bewusst ein. Das, was das eigentliche Problem darstellt, ist nicht die Verfügbarkeit des Materials, sondern die Qualität dessen, was verfügbar ist an Material. Und da haben wir oft Überraschungen. Durch den Recyclingprozess, egal ob der mechanisch oder ob der chemisch ist, man stellt fest, dass bestimmte Chemikalien immer wieder auftauchen. Sogar zum Teil in höheren Quantitäten als in einem frischen, aus der Chemiefabrik kommenden Polyester zum Beispiel. Und das bereitet mir eigentlich viel mehr Kopfzerbrechen. Wir haben sogenannte Legacy-Chemikalien in allen möglichen recycelten Materialien. Wir hatten zum Beispiel mal, und das ist auch nur eine Anekdote, ein Projekt, wo wir recycelte Wolle eingesetzt haben. Das ist eigentlich ein guter Prozess, weil das dazu führt, das Material, das schon da ist, wieder in einen Zyklus hineinzubringen, wieder ein Produkt draus zu machen, das eine hohe Wertigkeit hat. Und dann stellten wir aber fest, bei chemischen Tests, wir haben den gesamten Chemie-Cocktail der vergangenen 50 Jahre drin, von DDT über Azo-Farbstoffe bis sonst was. Warum? Weil natürlich die Produkte zum Teil uralt sind und die uralten Teppiche von Oma, Ölteppiche, die dann recycelt werden. Das ist ein Teppich, der ist in den 60er Jahren gewoben worden. Das DDT, kein Thema gewesen zum Beispiel, wurde benutzt, wofür auch immer. Und das finden wir da wieder. In der Wolle, in den einzelnen Haaren sogar. Gibt es verschiedene Studien, auch große Textilanbieter, die sagten, da kommt was auf uns zu. Und das sehen wir auch bei synthetischen Materialien. Da werden immer wieder Katalysatoren gebraucht, um bestimmte Polymerisationsprozesse ablaufen zu lassen. Meistens sind es Schwermetalle und die tauchen auf. Und die Zahl steigt mit jedem Recyclingzyklus. Da sind wir noch nicht gut. Das müssen wir noch ändern. Denn natürlich gibt es bestimmte Grenzen und man kann bestimmte Produkte nicht an den Endkunden geben, wenn es dann hautnah getragen wird. Sondern man muss dann eben auch daran denken, für wen ist es gedacht? Was ist die Funktion? Ein recyceltes Material in einem Rucksack kann weniger problematisch sein als ein recyceltes Material in einem Hemd oder in einem Kinder-T-Shirt. Und das ist im Moment die Problematik, die ich langfristig sehe. Und da müssen wir uns irgendwie als Gesellschaft auch verständigen, was sind wir bereit an Risiko zu tragen? Denn dass wir niemals den Zustand erreichen, dass ich ein recyceltes Material problemfrei 50 Jahre später mit den dann geltenden Gesetzen erfüllend wieder in den Zyklus bringe, das müsste uns eigentlich klar sein. Und ich glaube, das ist ein entsprechender, das wird nochmal eine entsprechende Herausforderung.
Was jetzt gerade geschildert, was ihr alles tut, ne, was ihr mit den Lieferanten macht, was ihr selber macht, Kreislaufwirtschaft. Und so ein bisschen am Rande ist aber auch der Kunde durchgeschwungen, weil ich überlege gerade, man kann ganz viel machen, auch selber machen und das ist auch toll. Und ich glaube, auch unsere Hörerinnen und Hörer kriegen wirklich tolle Impulse. Einfach mal anfangen, du hast es so schön auch geschildert. Schauen wir mal in Richtung Konsument, Verbraucher. Der Konsument, der Verbraucher, ich gehöre auch dazu, wir fordern die höchste Qualität. Wir wollen nachhaltige Klamotten haben, nachhaltiges Essen. Das Abstimmungsverhalten an der Theke, im Warenhaus, ist dann aber aus meiner Sicht so, dass gerade die Anbieter, die eher sehr günstig produzieren, sich wahrscheinlich nicht an nachhaltige Aspekte so orientieren, wie ihr das tut, das boomen sowohl im Produktbereich, im Lebensmittelbereich, Onlinehandel genauso, ja. Also wie kann ich den Konsumenten beeinflussen, überzeugen davon oder sagt er, naja, das wird die Zeit bringen? Was ist dein Kommentar dazu?
Also unsere Meinung ist, dass wir sind alle bei Nachhaltigkeit in einem Teamsport. Das ist keine Einzelkämpfergeschichte. Also das heißt nicht, Alko, mach mal Nachhaltigkeit für Fährribbeln oder für Globetrotter, dann wird schon passen. Da sind ganz viele mit dran beteiligt. Und natürlich ist eine der Zentralfiguren der Kunde. Wenn der nicht mitspielt, dann wird das für ihn nicht werden. Also dann fliegt der Vogel nicht. Ich glaube, was wir lernen müssen, zu begreifen, rational zu begreifen, dass wir uns selber konditioniert haben. Wir haben uns seit ungefähr 100 Jahren darauf gestürzt, möglichst günstig, möglichst viel, möglichst jederzeit. Das war die Philosophie und das haben wir dahin zum Perfektionismus getrieben, so dass es viele, viele Nationen auf der Welt gibt, die es da noch nicht sind, die das aber als den goldenen heiligen Gral ansehen, wohin man gehen muss. Gucken wir uns die Entwicklung Chinas der letzten 30 Jahre an. Genau das haben die gemacht. Konsum pur und mit möglichst günstigen Preisen möglichst viel konsumieren. Ich glaube, wir müssen davon weg. Und das heißt nicht Verzicht, sondern es heißt rationale, bewusste Entscheidung. Muss ein Schnitzel im Laden 1,99 kosten oder ist nicht der faire Preis eben so, wie es ja eine berühmte deutsche Handelskette mal ausprobiert hat, sich indem sie einfach mal alle Kosten hineingerechnet hat und dann mal den fairen Preis der Currywurst, des Schnitzels und so weiter ausgewiesen hat, ist es nicht notwendig, dass wir uns dessen mehr bewusst werden und dann sagen, okay, gibt's jetzt nicht jeden Tag, sondern vielleicht reichen ja auch mal 2 Tage die Woche. Und dann kann man ja auch was anderes nehmen. Das, glaube ich, müssen wir verinnerlichen. Und dann wissen wir mehr Wert zu schätzen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Problem haben in der Gesellschaft. Die Wertschätzung nicht nur der anderen Meinung, des anderen Gegenüber, sondern auch die Wertschätzung an dessen, was wir konsumieren. Und wenn wir diese Wertschätzung dem mehr gegenüberbringen, dann wird's schwierig. Ich glaube, dass wir bei Phoenix sowohl insbesondere im Handelsbereich bei Globetrotter versuchen, den Kunden dahingehend anzusprechen, zu dir das bewusst, was du hier kaufst. Und wir versuchen, dich damit auch zu begleiten durch gute Beratung, durch unser Know-how, um dir die optimale, für deine Bedürfnisse beste Lösung zu bieten. Natürlich ist mir auch bewusst, das nehmen viele mit und dann gehen sie online gucken, wo es gibt es am billigsten. Ich halte das für einen falschen Weg, aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, dass wir uns mal überlegen müssen, was wollen wir denn, wie gesagt, was wollen wir als Gesellschaft? Ich denke, das Thema ist viel größer, denn am Ende des Tages geht es darum, wie lebenswert sind unsere Städte, wie lebenswert ist unsere Lebensumgebung. Ja, ich kann online 24 Stunden am Tag alles bestellen und ich kriege auch irgendwo aus China billig. Aber ist billig gesund? Ist das gleiche Produkt oder ist es eine Kopie? Ich habe keine Kontrolle. Die Kontrolle habe ich, wenn ich in einen Laden gehe in der Innenstadt. Die Kontrolle habe ich, wenn ich meinen Bäcker nebenan besuche und sage, ich hätte gerne deine Brötchen, du, diese Woche haben sie aber scheiße geschmeckt. Das ist viel ehrlicher und fairer, als sich da irgendwo Massenprodukte reinzupfeifen, die dann günstig sein können, aber vielleicht gesundheitlich schädlich sind. Und das gilt für Kleidung genauso wie für alle möglichen anderen Produkte, sogar für technische Anwendung.
Ja, du hast auch gesagt, das braucht Zeit, ne? Ich glaube, es ist auch vielleicht jetzt auch ein Generationenwechsel, ne? Ich hatte gerade gestern mit meinen Kindern am Esstisch ein Gespräch über Massentierhaltung. Und ich glaube, das sind Werte, die wir auch wirklich selber erkennen und weitergeben müssen, auch an unsere Kinder. Deswegen habe ich die Hoffnung, auch wenn ich in unser Umfeld gucke, ne, dass so Nichten, Neffen etc., die einfach teilweise auch ein anderes Gespür entwickeln. Natürlich, ne, es ist eine Gratwanderung, trotzdem ist es günstiger, vielleicht schnell online irgendwas zu bestellen. Wie du sagst, steter Tropfen hüllt den Stein, da irgendwie auch weiter zu arbeiten.
Ich will das auch gar nicht verteufeln, aber es gibt eben, die Dosis macht das Gift, ne? Und wir sind eine Gesellschaft, die gerne mal über die Stränge schlägt. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn wir die Dosis ein bisschen runterfahren, nur ein klein wenig, und jeder das bewusst entscheidet, dann, glaube ich, sind wir auf einem viel besseren Pfad, als wir vielleicht gestern noch waren.
Schauen wir jetzt noch mal nach vorne und da sind wir schon bei unserer abschließenden Frage. Zeit fliegt, leider Gottes. Und wenn wir sagen, Zeit fliegt, wenn du mal nach vorne schaust, Eiko, die nächsten 10 Jahre. Phoenix, die gesamte Gesellschaft, Europa, Deutschland, wir haben es gerade angesprochen, Verbraucher Education. Wo siehst du die Entwicklung für Nachhaltigkeit, für nachhaltiges Wirtschaften? Wo siehst du Chancen, aber wo siehst du auch Risiken?
Das ist eine sehr große Frage, die könnte ich jetzt in 3 Stunden beantworten, aber ich werde es mal kurz machen. Ich glaube, wir haben im Moment gerade die Phase, wo wir uns so ein bisschen wieder erden und sagen, was ist denn einfach sinnvoll, was müssen wir machen? Klar, da sind viele Stimmen, die sagen, das ist alles Quatsch und überflüssig. Man muss das nicht ganz so ernst nehmen. Ich glaube, es ist aber wichtig, sich mal wieder so ein bisschen zu reflektieren, zurückzunehmen, zu sagen, welche Richtung sollten wir nehmen? Dann bin ich der festen Überzeugung, dass Unternehmen, und das gilt für Phoenix ebenso wie für viele andere auch, ihren Weg machen werden. Sie werden erfolgreich weiter am Markt agieren, wenn sie ihre Prioritäten richtig setzen. Und bei uns ist eigentlich diese Linie klar und da haben wir ein bisschen den Vorteil, wir haben einen Eigentümer, der auch noch mitmischt und der sagt, wir machen unsere Hausaufgaben, Eiko, und du kannst dich drücken, wie du willst. Die Hausaufgaben werden gemacht. Das bedeutet, davon werden wir nicht abweichen. Und da wir nun schon ein bisschen auf dem Weg sind, wissen wir auch, dass wir mehr als 3 Baustellen haben, sondern eben tatsächlich 30, 40 parallel machen müssen. Während andere Unternehmen vielleicht, die noch nicht angefangen haben, sagen, jetzt lassen wir mal erstmal mit 3 anfangen. Das ist auch völlig in Ordnung. In 10 Jahren würde ich erwarten, dass wir uns mal wieder so ein bisschen ernüchtert haben und dass dann dank der Ernüchterung wir tatsächlich klare Regeln für alle haben, dass wir ein wirklich Level Playing Field geschaffen haben, dass der regulatorische Rahmen stimmt und nicht über alle Stränge schlägt, dass ja wieder ein paar Leute gibt, die sich ausgeschlossen maulen, sagen, meine Idee wurde aber nicht mit aufgenommen. Doch, nur nicht heute, morgen dann. Und das ist, geht denen nicht schnell genug, kann ich nachvollziehen, aber nicht die Geschwindigkeit zählt, sondern die Stetigkeit. Und dieses ist viel wichtiger, dass wir stetig verändern und Innovation betreiben und stetig und kontinuierlich haben und damit auch Verlässlichkeit schaffen, als dass ich hier schnell möglichst alle Themen auf einmal, am liebsten gestern und so weiter erledigt bekomme. Ich glaube, das ist das Entscheidende. So wird es, glaube ich, für unser Unternehmen weiterlaufen und so würde ich mir wünschen, würde es auch für die Gesellschaft und die Europäische Union und andere Unternehmen laufen.
Das unterschreibe ich zu 100%.
Das freut mich sehr. Vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank, lieber Eiko. Du sagst stetig und ich kann nur sagen, es ist eine stetige Freude, dir zuzuhören, mit dir zu sprechen. Und du bist stetig seit Jahrzehnten für das Thema Nachhaltigkeit unterwegs und du kämpfst dafür. Und vielen Dank, ja, für diesen Blick hinter die Kulissen einer Branche, die sehr naturverbunden ist, die aber auch, ne, als Retailer und Klamottenproduzent unter einem ständigen Druck herrscht, wie man das, glaube ich, bei kaum einer anderen Branche sieht. Und wir haben heute von dir gehört, dass Nachhaltigkeit eben nicht ein Etikett ist, sondern dass es wirklich Unternehmen gibt, die das schon seit Jahren leben, die schon lange unterwegs sind, die aber auch sagen, naja, wir sind noch lange nicht am Ende des Wegs, sondern du hast uns ja gesagt, wo auch bei euch noch die Baustellen sind, aber dass ihr eben dran arbeitet und dass Mut und Konsequenz einfach mehr bewirken als jede Greenwashing-Kampagne, ja, oder als irgendwelches Green-Claiming. Baha, auch dir wieder vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst mit deiner Expertise. Ja, Eiko, und dir nochmal herzlichen Glückwunsch für den Preis. Also wir sind sehr stolz auf dich, dass wir dich bei uns haben durften. Ich hoffe einfach, dass er euch bestätigt und natürlich beflügelt, aber dass er auch einfach ein tolles Beispiel ist für andere Unternehmen. Einfach machen, wie du das auch geschildert hast. Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns.
Ich danke dir.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr erfahren wollt, wie Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs sein können, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Wir bringen euch die tiefen Einblicke, Geschichten, Praxisimpulse und nachhaltige Transformation, faire Wertschöpfung und mutige Unternehmensentscheidungen ressourceneffizient direkt in euren Hörgang. Und ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt, im Homeoffice, unterwegs, beim Sport, auf dem Trail, in der Natur, in euren Klamotten. Also alle Infos wie immer in den Shownotes und nicht vergessen, Veränderung beginnt nicht irgendwo, sie beginnt bei uns, sie beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Also bis zum nächsten Mal, euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.